Herzlich willkommen
bei der spannenden Ruhreule.
Ein ultimativer Podcast
aus Frontenberg
mit beeindruckenden Gästen
über tiefgehende Themen. Jetzt kommt die Folge mit
Lara Hillebrand und Cornelia Hoffmann.
Lara Hillebrand und Cornelia Hoffmann. Leben, Trauer, Freude.
Ja, das sind drei Schlagworte der Kinder- und Jugendhospizarbeit in Unna. Die begleitet über 60 Kinder mit lebensverkürzender Diagnose im Kreisgebiet und davon eben auch einige hier in Frontenberg.
Und wir haben mit Lara eine berufliche Mitarbeiterin und mit Cornelia eine Ehrenamtlerin zu Gast.
Die beiden erzählen mit viel Tiefgang über diese ganz wichtige Arbeit.
Ja, das klingt nach einer thematisch sehr anspruchsvollen Folge.
Ja, ja, voll.
Geht's um Tod und Sterben?
Ja, das Thema ist immer mit dabei. Aber eigentlich begleiten die beiden ja das Leben.
Ja, und wie das auf ganz besondere Weise auch ineinander greift.
Das erzählen uns die beiden heute.
Ja, vorher kommen noch ein paar Infos zu unseren Gästen. Da haben wir einmal Lara, sie ist 33 Jahre alt und wohnt in Cham. Sie hat Gesundheitskommunikation studiert, in Fröhmarn ihr FSJ bei der Kirchengemeinde gemacht.
Genau, und aus dieser Zeit in ihrem freiwilligen sozialen Jahr, da war ich Jugendreferent in Fröhmarn, daher kennen wir uns auch sehr gut.
Ja, und sie arbeitet jetzt als Koordinationsfachkraft im ambulanten Kinderhospizdienst Unna. Außerdem hat sie einen Hund und ein Pferd, geht gerne joggen oder liest. Und dann haben wir noch Cornelia, sie ist 67 Jahre alt, aufgewachsen in Dortmund und wohnt seit 30 Jahren in Frontenberg. Ursprünglich hat sie Sonderpädagogik studiert, hat dann als Lehrerin gearbeitet und später dann die Frühförderstelle im Kreis Unna geleitet. Zuständig war sie dort für über 600 Kinder. In ihrer Freizeit liest sie gerne, ist im Garten, kocht oder hat Gäste.
Ja, und sie spielt noch im Laientheater in Warmen. Deswegen gibt's auch noch eine Folge der Ruhreule mit Conny, in der sie uns davon erzählt.
Ja, und dann starten wir jetzt mal. Los geht's.
Lara, du arbeitest seit einiger Zeit hauptberuflich im Kinder- und Jugendhospizdienst. Was machst du da und wie bist du zu dieser Arbeit gekommen?
Ich fange vielleicht mal mit dem zweiten Teil an, wie ich da hingekommen bin. Ich arbeite ja nebenbei, beziehungsweise mache ich in meiner Freizeit Kindergeburtstage auf einem Erlebnisbauernhof hier auch in Frontenberg aus Büren. Und da hat der Kinder- und Jugendhospizdienst schon seit Jahren oder feiert seit Jahren sein Sommerfest. Das habe ich jetzt auch schon ein paar Jahre begleitet und war dann dabei und habe da schon mal so die ersten Berührungspunkte bekommen. Und dann habe ich mit der Imke Degenhardt, die auf dem Hof wohnt und das alles organisiert, gesprochen und gesagt, oh, irgendwie bin ich in meiner aktuellen beruflichen Tätigkeit nicht so zufrieden. Mir fehlt da das Menschliche, das Nahbare. Und dann haben wir irgendwie ein paar Mal gesprochen und irgendwann rief sie mich dann an und sagte, oh Lara, ich habe hier eine Stelle gesehen, das wäre, glaube ich, was für dich. Und so nahm das Ganze dann seinen Lauf, dass ich mir das durchgelesen habe und auch mit meinen dann jetzigen Kolleginnen schon ganz viel sprechen konnte, weil ich auch sagen muss, ich hatte schon im ersten Moment auch Respekt davor, weil ich dachte, naja, Kinderhospizdienst, wie viel Sterben und Tod erwartet mich da? Und das konnte ich ganz offen mit meinen Kolleginnen besprechen, konnte alle meine Fragen im Vorhinein schon stellen. Und dann bin ich ganz normal, habe ich mich beworben, bin zum Vorstellungsgespräch und dann hat es geklappt. Da bin ich auch sehr glücklich drüber.
Seit wann arbeitest du da jetzt?
Seit 1.9.2024.
Also ein gutes Jahr.
Genau.
Und was gehört so zu deinen Aufgaben?
Zu meinen Aufgaben gehört die Begleitung von Ehrenamt und Familie letztendlich. Also wir haben Ehrenamtliche bei uns im Dienst, diese bilden wir auch aus mit einem qualifizierten Vorbereitungskurs über ungefähr ein halbes Jahr und dann, damit die Ehrenamtlichen dann im Anschluss in Familien gehen können. Das heißt, bei uns sind Familien mit Kindern, Jugendlichen, jungen Menschen mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und denen möchten wir halt Entlastung bieten. Das heißt, es gibt ja stationäre Kinderhospize, wo die Familien hinkommen können, aber es war halt die Idee dieses ganzen ambulanten Bereichs, dass auch zu Hause Entlastung gegeben werden muss, dass die Familien, die ja zum Teil einfach auch 24 Stunden, 7 Tage die Woche sich um dieses Kind, diesen jungen Menschen kümmern, dass da nochmal Entlastung entstehen kann.
Das heißt, eure Aufgabe ist tatsächlich die Entlastung der jungen Menschen, die eine Sterbeprognose haben und der Familiensysteme, die das eigentlich stützen.
Genau, die Entlastung und einfach auch Hilfe zur Selbsthilfe, also auch einen Raum zu bieten, wo sich die Familien untereinander austauschen können und einfach auch ins Gespräch kommen können und sich austauschen können, ja.
Wie viele Menschen arbeiten da bei euch?
Wir sind insgesamt 7 Personen, davon 5 Koordinationsfachkräfte, eine Verwaltungskraft und eine Kraft für Öffentlichkeitsarbeit.
Und wie viele Menschen begleitet ihr ungefähr oder wie viele Familien?
Wir begleiten ungefähr 65 Familien. Und tatsächlich ist es so, dass einige junge Menschen in ihren Familien leben und einige auch in Wohneinrichtungen. Also wir begleiten sowohl in der Familie als auch in der Wohneinrichtung.
Und es ist offensichtlich, dass ihr das nicht alleine schaffen könnt als professionell angestellte Person, sondern ihr baut auf ein Team von Ehrenamtlichen auf.
Ja, auf jeden Fall. Also ohne die Ehrenamtlichen würde das so nicht gehen.
Und eine Ehrenamtliche ist heute hier auch bei uns, um aus dieser Perspektive auf diese Aufgabe zu sprechen, und das ist Cornelia Hoffmann. Du engagierst dich ehrenamtlich in der Kinderhospizarbeit. Was hat dich dazu bewegt, dich in diesem ja sensiblen Bereich zu engagieren?
Ja, ich habe also, als so klar war, irgendwann gehe ich nicht mehr arbeiten, überlegt, was machst du, weil ich bin jetzt nicht der Mensch, obwohl ich gerne lese, aber nicht Buch und Sofa. Ich wollte also im Ehrenamt tätig sein und hatte so verschiedene Optionen und bin immer an einem Prospekt oder einen Ausschnitt aus der Zeitung, das weiß ich jetzt nicht mehr, hängen geblieben, Kinder- und Jugendhospizverein. Hatte einen Mordsrespekt davor, weil ich gedacht habe, puh, schaffst du das? So alle 6 Wochen kriegst du ein neues Kind, weil halt das andere verstirbt. Und habe mich aber, weil ich auch so dachte, Mensch, das ist back to the roots, also habe ich ja erwähnt, ich bin von Hause Sonderpädagogin und war nur sehr kurz in der Schule, also mit Kindern zusammen, bin dann eher in den Personalbereich gewechselt und wollte gerne wieder mit Kindern was zu tun haben im weitesten Sinne. Und dann habe ich bei dem Dienst angerufen und habe das so als erste Frage mitgestellt und dann war sofort damals noch eine Koordinatorin, die nicht mehr da ist, die Jacqueline, hat mir geantwortet, nein, 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 so ist das nicht. Also wir haben Begleitung, die über viele Jahre gehen. Die Kinder haben halt nur in Anführungsstrichen die Diagnose lebensverkürzende Erkrankung. Das heißt nicht, dass die in der letzten Phase zu uns kommen, sondern wir verstehen uns als Dienst, der zusammen mit den Kindern und Familien das Leben gestaltet.
Weil ja auch ab dem Diagnosezeitpunkt sich was verändert, unabhängig, ob das jetzt noch 3 Wochen oder 3 Jahre sind.
Genau. Also für die Eltern ist das natürlich, denke ich, ein Hammerschlag. Ja, alle Wünsche, Träume, die man hat als Eltern, mit dem Kind Fußball spielen und, das ist bei ganz vielen Kindern nicht so. Wir haben einige Kinder, die nicht im Rollstuhl sitzen, aber was ich in meiner Arbeit kennengelernt habe, also ich begleite ein kleines Mädchen, das wohnt nicht zu Hause, sondern in der Lebensarche und auf ihrer Wohngruppe ist nicht einer dabei, der zum Beispiel laufen kann. Die sitzen im Rollstuhl, teilweise liegen sie im Rollstuhl, weil sie nicht sitzen können. Und das ist natürlich, ja, schon eine besondere Herausforderung wie die Eltern.
Wie wird man als Ehrenamtliche auf diese besondere Herausforderung vorbereitet?
Ja, die Jacqueline hat mich dann direkt, als wir telefoniert haben, eingeladen, ob ich Lust hätte, an einer Infoveranstaltung teilzunehmen. An beiden Terminen konnte ich leider nicht. Dann hat sie mir ein Einzelgespräch angeboten und mir auch Bedenkzeit ausgeräumt. Ich sage, ich mache das, aber für mich ist ziemlich klar, ich möchte euch unterstützen. Und habe das dann auch, also eine Nacht drüber schlafen, ist ja nie verkehrt. Habe aber dann am nächsten Tag direkt angerufen und habe gesagt, ich würde das gerne tun. Und ich habe das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit angefragt habe, wo direkt anschließend auch ein sogenannter qualifizierter Vorbereitungskurs war. Und daran habe ich teilgenommen. Der war dann Anfang Januar zu Ende und ich bin dann relativ schnell in die Begleitung mit meinem kleinen Mädchen gegangen.
Wie umfangreich ist so ein Kurs?
Es gibt ganze Tage, samstags, das war vielleicht 4 oder 5 Mal samstags, ansonsten einmal in einer Woche, abends so für 3 Stunden. So Pi mal Daumen.
Wann hast du das gemacht?
Warte mal, jetzt haben wir 22, zweite Halbjahr 22.
Und Lara, eine deiner Aufgaben ist auch, diese Kurse mit durchzuführen. Welche Themen kommen da vor?
Ja, genau. Also um nochmal ein bisschen die Rahmenbedingungen, es sind ungefähr 80 bis 100 Stunden, die die Ehrenamtlichen da bei uns absolvieren in diesem Kurs.
Das ist richtig viel, ne?
Ja, es ist schon, also auch das muss mir irgendwie klar sein, wenn ich das Ehrenamt machen möchte, dass da diese Vorbereitung zugehört. Also ohne kann das Ehrenamt oder die Begleitung nicht gestartet werden, sag ich mal. In dem Kurs geht es einmal um die hospizliche Haltung. Das heißt, wir begleiten ab Diagnosestellung über den im Leben und aber auch über den Tod hinaus. Das heißt, auch nach Versterben des Kindes sind die Eltern bei uns gerne noch angebunden oder die Familie, gar nicht nur die Eltern, die ganze Familie, die anderen Zugehörigen, und werden auch immer wieder zu Veranstaltungen eingeladen. Also auch da, das ist nochmal, glaube ich, ganz besonders. Mhm. Darum geht es in dem Kurs. Dann geht es um Trauer, eigene Trauererfahrungen. Wir haben eine Einheit zu Geschwistern, das heißt, oft kommt dann eine Schwester, ein Bruder von einem Kind mit einer lebensverkürzenden Erkrankung und erzählt. Es geht darum, dass auch Selbsterfahrungen gemacht werden. Es geht um rechtliche Dinge. Es geht um, also oft kommt auch ein Elternteil nochmal vorbei und erzählt aus der Perspektive. Also es ist ein ganz vielfältiges Angebot, sag ich mal, so um die Ehrenamtlichen bestmöglich auf ihre Tätigkeit in der Begleitung vorzubereiten.
Wie viele Menschen nehmen teil in so einem Kurs?
Das ist ganz unterschiedlich. Also wir sagen maximal 15, damit es einfach auch noch eine gute Gruppengröße ist, weil es auch häufig, gerade wenn es um das Thema eigene Trauer geht, manchmal brechen da ja auch noch sehr persönliche Sachen aus einem selber raus, und in der Regel so, ich sag mal, zwischen 8 und 15 Personen.
Und wie viele Menschen sind aktuell bei euch aktiv, ehrenamtlich?
Ja, es sind so ungefähr 70.
Ja. Das ist viel.
Ja, aber wir brauchen auch gerne noch mehr. Also da unser nächster Kurs startet Anfang Oktober. Wer da irgendwie sagt, ich habe da Interesse dran, sehr, sehr gerne bei uns melden. Wie Cornelia gerade schon gesagt hat, bieten wir da gerne Gespräche an und erzählen noch mehr, wenn noch Fragen offen sind. Also da sehr gerne bei uns melden.
Also immer im Oktober starten diese Kurse ungefähr, kann man das sagen?
Bei uns im Regelfall tatsächlich ja. Jetzt muss ich ja sagen, ich habe es noch gar nicht so oft mitgemacht. Das ist für mich jetzt auch erst der zweite Kurs. Aber im Normalfall starten wir immer so im Herbst mit einem neuen Kurs.
Wir verlinken natürlich in den Shownotes die Kontakt- und Informationsdaten. Kann man euch kontaktieren, wer da Interesse dran hat, sich informieren möchte. Cornelia, ich wollte dich nochmal fragen, wenn du an deine erste Begegnung mit einer begleiteten Familie zurückdenkst, welche Bilder hast du im Kopf?
Wie gesagt, ich begleite nicht in der Familie, sondern lebt in einer Wohngruppe. Aus meinem beruflichen Kontext kannte ich die Lebensarche, also da wohnt sie in Unna Königsborn. Und von daher war, ja, ich will jetzt nicht sagen schockierend, aber ich glaube, Menschen, die noch nicht mit Kindern zu tun haben, die schwer betroffen sind, und weil es da so geballt ist, müssen zumindest mal schlucken. Das hatte ich jetzt gar nicht, und ich bin mit meiner damaligen Koordinatorin auf die Wohngruppe gekommen, und da lag auf so einem Ruhesessel, und ja, ich habe dann sofort gedacht, ach, so eine rosa Maus, also die sind immer total toll angezogen und super gepflegt, und ja, hat so ein rosa Fable, und ja, und dann habe ich versucht, Kontakt aufzunehmen, was nicht so einfach ist, weil sie halt einfach ihre Zeit braucht oder ja, und sie sich auch nimmt. Ist ja auch eine große Gabe. Wir machen ja oft was, weil wir gezwungen werden. Das ist bei solchen Kindern, glaube ich, nicht unbedingt möglich. Und auch da hat Jacqueline wieder gesagt, ne, lass mal sacken, und kannst du dir das vorstellen? Aber für mich war klar, ich mache das mit der Kurzen.
Wie alt ist die?
Als ich sie kennengelernt habe, 8. Und die ist jetzt im letzten Februar 10 geworden.
Wie war deine erste Begegnung, Lara, mit einer Familie oder einer Einrichtung, wo ein Kind war?
Ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube, es war gar nicht die erste Begegnung, aber eine, die mir noch total in Erinnerung geblieben ist. Als ein junger Mensch von der einen Wohneinrichtung in die andere gezogen ist, weil wenn die älter werden, dann ist irgendwann die Lebensarche quasi nicht mehr der richtige Wohnort, weil da einfach Altersgrenzen sind, und dann können die in andere Wohneinrichtungen ziehen, und dann ist der junge Mensch umgezogen. Ich kannte den Jungen auch vorher noch gar nicht. Dann sind wir mit der Ehrenamtlichen das erste Mal in die neue Wohneinrichtung gekommen. Und das war, also der Moment ist mir bis heute noch so präsent, weil der junge Mensch hat sich so doll gefreut. Also der ist auch schwerst mehrfach behindert und hat ganz tolle Beeinträchtigungen, aber der hat sich so doll gefreut, der hat so gelacht, als er diese Stimme der Ehrenamtlichen erkannt hat, weil er ist, also ist auf jeden Fall auch erblindet, und das war, ist mir bis heute, macht mir, also bringt mir das ein absolutes Strahlen ins Gesicht und auch Gänsehaut, weil das ist ein ganz, ganz toller Moment, wenn man sieht, wie Ehrenamt und Begleitung einfach zusammenwachsen.
Mhm. Ihr habt schon an mehreren Stellen gesagt, es ist eben nicht so, dass die Kinder nach 4 oder 6 Wochen sterben, sondern die leben oft viele Jahre eben mit dieser Diagnose. Und du hast jetzt gerade gesagt, Cornelia, dass du auch schon seit 2 Jahren ungefähr mit dem Mädchen da in Kontakt bist. Wie verändert sich die Beziehung über die Zeit?
Also wie gesagt, ich habe früher in einer Klasse gearbeitet als Lehrerin mit Kindern mit schweren Beeinträchtigungen. Wobei ich gestehen muss, solche Beeinträchtigungen, wie ich in der Lebensarche jetzt sehe, hatte ich nicht in der Klasse. Ich denke, das liegt teilweise daran, weil wirklich vielleicht diese Kinder der Schulpflicht, die sie ja auch haben, also geht ja auch in die Schule, so nicht nachkommen können und vielleicht Hausunterricht gekriegt haben. Oder man muss ganz klar sagen, dass heute Kinder überleben, wo das vor 40 Jahren aufgrund des medizinischen Fortschrittes bis heute, wo das einfach noch nicht möglich war. Jetzt habe ich deine Frage vergessen, Entschuldigung.
Wie sich die Beziehung entwickelt.
Ach so, ja genau. Ja, also ich habe gerade ja schon erwähnt, war sehr, sehr zurückhaltend. Ich konnte sie am Anfang nicht so gut lesen. Also für mich ist jetzt inzwischen ein Buch, was ich lesen gelernt habe. Und habe immer gedacht, ich weiß nicht, was ich da so tue, ob ihr das gefällt oder nicht. Aber sie hat ja schon mal gelächelt, aber hat auch, hatte, muss ich ja sagen, nicht so ganz viel Mimik. Und ja, so nach und nach hat sich das geändert. Witzigerweise nach einer längeren Pause bei mir, weil ich nicht kommen konnte, weil ich mein Knie gebrochen hatte. Und dann hat auch die Bezugsperson, also die haben das so aufgebaut vom Pflegesystem, dass die eine Bezugspflegerin auch haben, hat mich zu Hause angerufen. Da war ich total berührt, weil ich ja weiß, was die da zu tun haben. Und hat gesagt, ich stell mal auf laut. Und dann hat sie gesagt, ah, jetzt strahlt die. Da habe ich gedacht, ja. Erzähl du mal, du machst das jetzt, damit es mir in meiner Krankheit oder Auszeit besser geht. Ja, und dann bin ich wirklich nach dieser Zeit hingekommen und hat mich angestrahlt. Das war also auch mein absolutes Highlight. Und da hat diese Bezugslehrerin gesagt, ja, braucht eine Zeit und sie sucht sich ihre Menschen aus. Und sie kann die absolut kalte Schulter zeigen, also auch bis zum bitteren Ende, oder sie mag irgendwann die Menschen. Und bei mir scheint das offensichtlich und Gott sei Dank so zu sein. Ja, und von da an ging es bergauf. Also ich finde eine sehr enge Beziehung zu.
Wie oft siehst du sie?
Einmal in der Woche.
Mhm. Für 2 Stunden, 1 Stunde?
Ja, für 2 Stunden ungefähr. Ja, und ich weiß, ob es ihr gut geht, ob es ihr schlecht geht. Ich merke, sie kennt meine Stimme. Sie findet die auch total schön. Also Vorlesen ist eins unserer Highlights, die wir haben.
Was macht ihr sonst so, Vorlesen?
Also das Tolle ist an dieser die Wohneinrichtung ist in der Nähe vom Kurpark in Königsborn. Also da sind wir auch bekannt wie ein bunter Hund, also nicht nur ich, sondern da sieht man viele Ehrenamtliche, die da mit ihren Kindern spazieren gehen. Viele Kinder mögen das, rauszukommen, den Wind zu spüren. Und man muss auch ganz klar sagen, so gut die Menschen sich auch um die Kinder kümmern und mit denen auch Sachen machen, aber dass die in einer 1-zu-1-Situation, wie wir ja sein dürfen, und man mit dem Kind rausgehen, das passiert ganz selten. Also hat es ja fast auch einen gesundheitlichen Aspekt, ne? Also wirklich raus in die Natur. Dann liebt ja, dass ich sie massiere, Füße und Hände. Vorlesen habe ich schon gesagt. Und ich gucke immer, wenn so in der Nähe irgendwelche Highlights sind. Also ich war schon mit ihr beim Zirkus Travados. Stadthalle Unna können wir über oder durch den Kurpark zu Fuß erreichen, weil also so mit Rollstuhl oder wenn die alle im Rollstuhl sitzen, ist natürlich jeder Transport irgendwohin sehr, sehr aufwendig. Das Sommerfest, ja, auch stressig für die Kinder. Sommerfest, das Lara gerade erwähnt hat, war ich auch schon. Also so Höhepunkte versuche ich irgendwie auch mal hinzukriegen.
Ich höre so ein bisschen raus, dass ich nicht sprechen kann?
Ja.
Okay. Mit welchem Gefühl fährst du nach Hause nach 2 Stunden mit?
Also das sind 2 Stunden, aber das sind auch meine 2 Stunden. Ich bin tiefenentspannt. Ja, es ist einfach. Also man sagt das so schnell, das gibt mir ganz viel. Ich weiß, als ich im Dienst angefangen habe und die anderen Ehrenamtler von ihren Kindern gesprochen haben, habe ich immer gesagt, ey, die machen sich doch alle reinpassend. Also ne, ich bin gerne zugefahren, aber habe das als meine Aufgabe gesehen. Ich schenke ihr 2 Stunden Zeit in einer Woche und okay. Inzwischen schwärme ich genauso. Also es ist einfach ein tolles Gefühl. Es ist natürlich auch manchmal, wenn ich merke, es geht ihr nicht so gut und sie jallert rum oder ich sehe andere Kinder, denen es nicht gut geht, dann ist es auch manchmal schwer. Aber da haben wir ja den Dienst, wo wir jederzeit also unsere Koordinatorin anrufen können. Wir haben Praxisbegleittreffen und da können wir alles ansprechen. Also wirklich von auch, boah, das war jetzt hart oder komme ich nicht mit zurecht. Also das ist eine, ja, ich finde eine sehr tolle Atmosphäre, die dank der Koordinatorin so gestaltet wird.
Mhm. Mit der Koordinatorin wollte ich auch jetzt nochmal sprechen, weil der Elefant im Raum ist, dass das Kind irgendwann stirbt. Und was passiert dann?
Das lässt sich so ganz allgemein überhaupt nicht formulieren, weil das sehr individuell ist. Also ganz oben steht, was möchte die Familie? Also Kinder, die noch in der Familie leben, da entscheidet die Familie, was möchten die, wie viel Kontakt möchten die auch? Und auch in einer Wohneinrichtung ist es letztendlich auch so, okay, wie kann der Kontakt entstehen? Aber letztendlich ist es so, wir bekommen eine Information darüber, dass das Kind verstorben ist, ganz oft über die Ehrenamtlichen. Also die Ehrenamtlichen sind viel, viel enger, sowohl in der Familie als in der Wohneinrichtung, als wir es als Koordinationsfachkräfte sind. Okay. Wir haben mehr Kontakt mit den Ehrenamtlichen und dann ist es oft, dass wir über die Ehrenamtlichen informiert werden und dann gucken wir, wie können wir Kontakt zur Familie aufnehmen, was braucht die der Ehrenamtliche auch einfach gerade von uns und ja, dann steht natürlich sowas an wie Beerdigung, wie können, wollen wir uns da einbringen, wir gehen auf jeden Fall hin, wenn es gewünscht ist. Also das ist sowieso bei unserer ganzen Arbeit immer so, dass die Wünsche der Familie ganz oben stehen. Das heißt, wir stülpen denen nichts drüber, sondern die dürfen sagen, wie nah, was möchten sie und wo ist einfach auch eine Grenze. Und also bei mir war das so relativ am Anfang von meiner Tätigkeit, ist eins meiner Begleitkinder, also es war gerade so dieser Übergabeprozess, verstorben. Und da war ich sehr dankbar, dass ich noch eine erfahrene Kollegin an meiner Seite habe, weil auch bei uns ist das so, dass wir uns untereinander unterstützen müssen und das auch gerne tun, dass auch da keiner irgendwie das alleine macht, so wie Cornelia es gerade auch angesprochen hat. Es ist im Dienst, also ob dann nur unter Koordinationsfachkräften oder aber auch mit Ehrenamt und unter Ehrenamtlichen immer ein ganz großes Unterstützungsangebot da. Und die da sind wir dann auch, dann haben wir mit der Familie Kontakt aufgenommen, sind auch noch mal einmal das verstorbene Kind besuchen gefahren, haben mit der Ehrenamtlichen gesprochen, was möchte sie, möchte sie auch noch mal mit. Und da ist ganz viel, also ganz individuell, das kann man wirklich überhaupt nicht pauschal sagen. Und wir gucken einfach, was braucht sowohl Familie als Ehrenamt in dem Moment.
Und habt dann einfach eine breite Palette an Unterstützungsmöglichkeiten, die ihr anbieten könnt.
Genau.
Und was brauchen die Ehrenamtlichen dann? Was bekommen die?
Die bekommen erstmal Zeit. Also wir stehen jederzeit zur Verfügung für Gespräche, für sollen wir eine Runde spazieren gehen. Wenn möglich, kann auch das verstorbene Kind nochmal, wenn es aufgebahrt ist, besucht werden, dass auch da nochmal sich verabschiedet werden kann. Wir gehen zusammen zur Beerdigung. Das heißt, auch da muss die der Ehrenamtliche nicht alleine hingehen. Und es gibt, aber das würde ich eigentlich gerne an Cornelia abgeben, es gibt nämlich eine Erinnerungsstunde bei uns. Da kannst du vielleicht gerne mal ein bisschen mehr zu erzählen.
Ja, gerne. Also wir haben im Dienst neben dieser Begleitung als sicherlich Hauptaufgabe auch noch andere Dinge, also Arbeitskreise, zum Beispiel Arbeitskreis Öffentlichkeit, Arbeit. Da bin ich auch drin und haben da auch schon mal verschiedene Projekte gestaltet. Und ein Projekt war auf Wunsch von Ehrenamtlichen eine oder welche Facetten gibt es an Möglichkeiten für die Ehrenamtler? Wir haben dann auch so eine Mappe zusammengestellt, also zum Beispiel für Texte, für eine Trauerkarte, also wo ich dann als Ehrenamtlicher, wenn ich den Eltern schreiben möchte, vielleicht Anregungen finde. Und wir sind dann auf die Idee gekommen, für die Ehrenamtler eine Erinnerungsstunde einzurichten. Und da haben 2 Ehrenamtler vom Dienst sich bereit erklärt, das mitzugestalten. Und da gehöre ich zu, Von daher habe ich schon einige Erinnerungsstunden mitgemacht. Und ja, die wird unterschiedlich gestaltet, also je nach Bedarf der Ehrenamtlichen. Die meisten wünschen das aber tatsächlich. Und auch je nachdem, ist es ein Kind, ist es ein Jugendlicher, ist es sogar ein Erwachsener. Und ja, wir machen dann so eine Mitte, die gestaltet ist, individuell auf die Person bezogen. Wir hatten da schon Badminton stehen, wir hatten da schon bunte Pflaster liegen, weil das Kind so gerne Pflaster getragen hat, diese bunten Kinderpflaster, alles Mögliche.
Also ja, irgendetwas wachrufen, was mit diesem Kind in Verbindung da war.
Genau.
Und nochmal so, also für mich klingt das fast wie eine Andacht, irgendwie so eine Andacht halten, nochmal erinnern.
Mhm. Ja, und auch die Ehrenamtliche auch wirklich nochmal einen Raum hat zu berichten. Häufig kennen ja auch andere Ehrenamtliche ein bisschen das Kind, zum Beispiel durch gemeinsame Spaziergänge im Kurpark oder durch Aktionen, die man zusammen macht und einfach nochmal, ja, den Verstorbenen in die Mitte holt. So würde ich das bezeichnen. Hm. Wir gucken immer ein bisschen nach Essen, vielleicht auch was passt. Also wir haben jetzt Montag wieder eine Erinnerungsstunde von einem erwachsenen jungen Mann mit türkischen Wurzeln und dann gibt es Fladenbrot mit Aufstrich, Bulgarsalat und sowas. Ja, alles, was dazugehört.
Weil der das gerne gegessen hat.
Ja, und auch so diesen türkischen Hintergrund nochmal so hervorzuheben.
Toll. Also ich höre ganz viel, es kommt darauf an, nämlich was die Leute brauchen und sich wünschen und was sie auch in der Lage sind, mitgestalten zu können. Und das ist das, was der Kinderhospizdienst versucht, dann auch zu ermöglichen, manchmal in Gestalt von Ehrenamtlichen, manchmal in Gestalt von Hauptamtlichen für Ehrenamtliche oder für Betroffene. Und es ist eine dieser ruhigen Folgen, wo es ganz schwer ist, einen guten Zeitpunkt für die Pause zu finden, die ja gar keine richtige Pause ist, sondern unser Eulenspiegel. Und ich würde jetzt die Rebecca mal bitten, reinzufliegen und mit uns den Eulenspiegel zu machen.
Genau, jetzt kommt der Eulenspiegel, wo ich euch beiden nochmal Fragen über Frontenberg stelle, damit die Hörerinnen und Hörer das nochmal aus eurer Sicht ein bisschen kennenlernen. Dazu stelle ich euch drei Fragen, drei kurze Antworten von euch. Seid ihr bereit?
Ja.
Ja.
Okay, ich fange mal mit dir an, Conny, und dann Lara. Erste Frage, das ist dein liebster Ort in Frontenberg, Conny?
Ja, ich habe lange überlegt und habe jetzt nicht einen ganz speziellen Ort, aber immer wenn ich in meinen Warm fahre, das liegt ja so ein bisschen tiefer und egal wo ich herkomme, ob die Landstraße runter oder von der Hohen Heide, dieser Blick ja fast ins Sauerland ist Urlaubsfeeling. Immer, ja, jeden Tag, wenn ich von der Arbeit nach Hause gekommen bin, ist einfach schön.
Nicht schlecht. Und bei dir, Lara?
Bei mir ist es in Ausbüren im Feld oben am liebsten bei Sonnenuntergang.
Also beide der Ausblick. Dann die zweite Frage, das geht so nur in Frontenberg. Conny?
Wir haben knapp 20.000 Einwohner, 2 Golfplätze, also knapp ein Golfplatz pro 10.000 Leute. Das soll uns mal einer nachmachen.
Stimmt. Bei dir, Lara?
Bei mir hat es mit meinem Hobby zu tun, weil ich hier total gerne ausreiten gehe. Also für mich geht das hier nur so in Frontenberg, was mit Sicherheit auch mit den Menschen zu tun hat.
Und dann auch schon zur letzten Frage. Und zwar, das ist eine kuriose Sache, die du in Frontenberg mal erlebt hast.
Ja, kurios hat für mich so zwei Seiten. Einmal so eher lustig oder einmal so, boah, krass. Und ich habe so ein krasses, das gibt's auch überall, aber wenn man das so hautnah miterlebt, Landstraße aufgerissen über lange, 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 lange Zeit. Wir wussten manchmal nicht nach Hause zu kommen, so ungefähr, über irgendwelche Feldwege. Dann war das zu, dann war das schön. Also keine 2 Wochen, da haben die dann wieder aufgerissen, weil sie irgendein Kabel vergessen hatten. Fand ich jetzt krass.
Und bei dir, Lara?
Meine Kuriosität in Frontenberg ist in Verbindung mit meinem FSJ, weil ich damals die Vermutung hatte, ich komme hier hin, mache das ein Jahr in einer Kirchengemeinde in Fröhmann habe ich das gemacht und gehe dann einfach wieder nach Hause und ich bin absolut hier hängen geblieben und habe hier Freunde fürs Leben gefunden, ganz viel Anschluss, also das habe ich so überhaupt nicht erwartet.
Ja, super. Das war's dann auch schon wieder mit dem Eulenspiegel und damit zurück zum Gespräch.
Danke, Rebecca, für diese inspirierende Ausgabe Eulenspiegel. Ich habe mich gerade gefragt, ihr arbeitet auf eine Art mit dem Tod und es ist traurig, was ihr macht. Irgendwie hat es eine traurige Dimension. Ich habe aber auch gerade ganz viel breites Strahlen gesehen bei euch beiden, wenn ihr von diesen Situationen berichtet. Deswegen habe ich mich gefragt, auch gelacht bei euch? Habt ihr Spaß?
Ja, auf alle Fälle. Also einmal mit den Kindern auch.
Darum geht es wahrscheinlich am Ende auch.
Genau. Wobei, ich sag mal, häufig ist das auch wirklich eine 1-zu-1-Betreuung, dass man nicht mit anderen zusammen ist. Dann lache ich natürlich nicht ganz so viel. Dann erfreue ich mich, wenn lacht. Aber auch bei den Praxisbegleittreffen, die wir haben, oder andere Zusammenkünfte im Dienst direkt, wird auch viel gelacht. Also ich weiß, eine Koordinatorin hat mal gesagt, ja, man wird ja häufig gefragt, oh, wie hältst du das aus? Oder warum machst du das denn gerade? Oder das könnte ich nicht. Und die auch gerade gewechselt hat und hat gesagt, ich habe noch nie so viel gelacht im Beruf oder im beruflichen Kontext wie da. Weil wir halt Leben begleiten. Und ich glaube, was ich auch noch mal mehr gelernt habe, sich über ganz kleine Dinge freuen zu können. Und die erlebt man ja nicht, oder ich erlebe sie nicht nur bei der Begleitung mit, sondern das prägt auch mein restliches Leben. Das heißt, Dinge, die ich vielleicht früher gar nicht so gesehen habe oder wo ich gedacht habe, naja, ist so, kann ich heute ganz anders nochmal dankbar sein und auch nochmal, ja, dass man mehr nochmal, ja, darüber lachen kann, Freude haben kann, sowas.
Welche Rolle spielt Trauer in dieser Arbeit?
Mal eine große, mal eine kleinere. Also, wie Cornelia gesagt hat, bei uns wird tatsächlich super viel gelacht, sei es Praxisbegleitungstreffen. Also wir haben auch Supervision für Ehrenamtliche, das ist vielleicht nochmal irgendwie kurz wichtig zu erwähnen. Ja. Sowohl wir Hauptamtlichen haben eine Supervision, als auch die Ehrenamtlichen, und die ist bei den Ehrenamtlichen auch extern. Das heißt, da sind wir als Hauptamtliche auch gar nicht dabei. Und Trauer spielt da eine Rolle, wenn es oft zu Krisen kommt. Und im Vorbereitungskurs auf jeden Fall, da geht es ja, wie ich gesagt habe, um eigene Trauer, Trauererlebnisse. Wie trauern Kinder, wie trauern Erwachsene? Auch da so ein bisschen dieses Wissenschaftliche, um da vielleicht das eine oder andere sich auch erklären zu können. Da geht es um Trauer. Aber wenn ich mir meinen Alltag angucke, ist da wenig Trauer. Natürlich, wenn ein Kind, ein junger Mensch verstirbt, ist da ganz viel Trauer. Aber es ist letztendlich das, was Cornelia gerade gesagt hat. Wir begleiten das Leben und da ist ganz viel Freude bei.
Und inwiefern könnte man sagen, dass gerade durch die Begleitung des Lebens in dem Bewusstsein des Todes die Trauer auch eine Art von Leichtigkeit zurückbekommt?
Ich glaube, es ist was anderes, wenn ich dich ergänzen darf.
Ja, auf jeden Fall.
Dadurch, dass Trauer sichtbar wird. Also es wird nicht unter den Tisch gekehrt. Wir können die Kinder sehen, wenn man das wünscht oder wenn die Eltern das auch zulassen. Das, wie gesagt, was Lara schon erwähnt hat, das ist ja immer individuell zugeschnitten. Wir haben natürlich auch in diesem schon erwähnten Vorbereitungskurs uns nochmal mit der eigenen Trauer, mit eigenen Trauererfahrungen auseinandergesetzt. Und dieses Sichtbarmachen, darüber sprechen können, nicht wegzuschließen, das, denke ich, macht es einfacher und dass auch einfach Tränen fließen dürfen. Und
ist das was in der Gesellschaft sonst zu kurz kommt?
Absolut. Also ich kann es aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe meinen Lebenspartner schon verloren und so ein Jahr lang war das okay. Wenn ich dann mal, was weiß ich, im Büro mal kurz mal heulen musste oder sowas. Aber irgendwann fangen die Menschen dann schon an, mit den Augen zu rollen und sagen, jetzt ist doch mal gut. Also dieses berühmte Trauerjahr, das habe ich jetzt nicht so massiv gehört. Und ich habe mich auch selber irgendwann unwohl gefühlt. Ich habe gedacht, nee, du musst hier was ändern. Die haben genug davon, verständlicherweise. Und habe mir dann auch andere Möglichkeiten gesucht.
Wir haben eine tolle Rollen-Episode.
Genau, da bin ich auch noch ehrenamtlich beschäftigt.
Trauer braucht Wärme e.V. Ja. Und wie individuell einfach auch dieses eben nicht Trauerjahr ist, sondern die Trauerzeit ist. Manche sind sehr schnell drüber hinweg und manche brauchen viel, viel länger als ein Jahr.
Oder muss auch nie vorbei sein.
Oder nie.
So, und das hat nichts damit zu tun, dass ich nicht loslassen kann. Das ist einfach was anderes.
Wie vernetzt ist eure Arbeit mit anderen sozialen Akteuren, Schule, Jugendarbeit, Vereine?
Also wir haben schon einige Netzwerkpartner, besonders halt auf Kreisebene, weil wir ja für das Kreisgebiet zuständig sind. Also es gibt noch einen Dienst in Lünen, der ist für Lünen und Bergkam zuständig und wir sind für die anderen Kreiskommunen zuständig. Und da haben wir schon einige Netzwerkpartner. Partnernetzwerktreffen, wo wir auch immer hingehen, wo wir uns austauschen, wo wir auch ganz viel voneinander lernen und auch übereinander lernen, weil auch da ist es ein, nur wenn auch andere wissen, dass es uns gibt und wir wissen, dass es andere gibt, können wir uns gegenseitig unterstützen. Also das ist total wichtig für unsere Arbeit. Auch da die vorhin schon kurz erwähnte Öffentlichkeitsarbeit, einfach das Thema Kinderhospizarbeit mehr in den Fokus zu rücken und eben auch da besonders die Unterscheidung zum Erwachsenenbereich. Da bei uns geht es nicht um die finale Begleitung in dem Sinne, sondern es geht ja wirklich um eine Begleitung den kompletten Lebensweg entlang.
Wir waren zum Beispiel gestern auf dem Markt in Unna und haben, also ich war nicht dabei, eine Ehrenamtliche hatte so einen großen Bauchladen gebastelt, wo so Prospekte und so alles drin war und wir sind dann über den Markt durften wir gar nicht, aber so rund um den Markt gegangen, um einfach unsere Arbeit mitten im Leben zu präsentieren.
Welche Unterstützung würdet ihr euch noch wünschen von der Öffentlichkeit, von der Politik, von anderen Akteuren?
Unsinnige Geburtstagsgeschenke und uns lieber spenden, fällt mir so spontan ein. Weil der Kinder- und Jugendhospizverein sehr, also das ganze Konstrukt, auf Spenden angewiesen ist. Also wie ich das mal richtig verstanden habe, durch die Krankenkassen ist eine Finanzierung da, die aber lediglich ein Teil der Gehälter der Koordinatorin trägt und alles andere muss aus Spendengeldern akquiriert werden. Wir haben ganz, ganz viel, aber wir können eigentlich nicht genug kriegen. Ne?
Ja, genau. Also es ist tatsächlich so, wir sind auf Spendengelder angewiesen, um einfach auch bestimmte Aktionen durchführen zu können. Und ich fände auch einfach wichtig, das Thema mehr in die Öffentlichkeit, um mehr drüber zu sprechen. Also Tod und Sterben, da sprechen wir wenig drüber und einfach es wieder mehr in die Gesellschaft zu haben, weil Tod und Sterben gehört zum Leben dazu und warum wird das so ausgeschlossen? Also und auch da, auch die jungen Menschen, die es betrifft und die Familien, die haben da einfach auch ganz viel zu tragen und die einfach mehr im Blick zu haben und da irgendwie für zu sorgen, das wäre schon ein gutes, da einfach mehr einen Fokus drauf zu haben.
Das hatte eigentlich schon fast Schlusswortcharakter. Ich möchte euch aber nach dieser sehr intensiven halben Stunde, fast ein bisschen mehr, würde ich euch gerne einfach nochmal offen fragen, ob ihr noch unseren Zuhörerinnen und Zuhörern, die bis jetzt sich die Folge angehört haben, ob ihr denen noch was mit auf den Weg geben wollt. Irgendeinen Gedanken, irgendeinen Satz.
Ja, eigentlich über das, worüber wir gerade schon gesprochen haben. Also jeder hat ja irgendwann oder schon gehabt, Trauererfahrung und da wirklich den Mut zu haben, sich dem zu stellen, sich dem zu öffnen und auch ja wirklich den Mut haben, andere Menschen zu finden, die zuhören, die mit ihm Trauer gemeinsam gestalten. Und wenn man sich auf den Weg macht, findet man auch Menschen.
Ich habe, glaube ich, zweiteiliges. Einmal, wenn es Familien hören, die sagen, ach, vielleicht wäre das was für uns, gerne unverbindlich bei uns anrufen, einfach sich melden. Also da ist es schon so, dass die Familien häufig auf uns zukommen. Und
also betroffene Familien.
Genau, betroffene Familien gerne bei uns melden. Das ist kostenfrei und so, wie es passt für die Familie. Da stehen unsere Türen immer offen, entweder telefonisch, per E-Mail oder auch zu den Bürozeiten vorbeikommen, je nachdem, was am besten möglich ist. Und für alle, die sagen, auch vielleicht wäre das Ehrenamt was für mich, eine ganz, ganz herzliche Einladung, bei uns vorbeizukommen, sich das anzugucken. Das ist eine unfassbar wertvolle und ich glaube sinnstiftende ehrenamtliche Tätigkeit, die ich sehr weiterempfehlen kann. Auch wenn ich es ja jetzt hauptamtlich mache, aber wenn ich unsere Ehrenamtlichen sehe, dann ist das, da geht mir trotzdem das Herz auf, was da für eine Leidenschaft einfach auch hintersteckt.
Sagen Lara Hillebrand und Cornelia Hoffmann vom Kinder- und Jugendhospizdienst. Und ich sage Dankeschön für dieses sehr offene, einfühlsame Gespräch.
Ja, danke, dass ich hier sein durfte.
Danke.
Ja, das war mal wieder eine echt spannende Folge.
Ja.
Ich fand diesen Satz so schön, wie sie gesagt hat, weil wir Leben begleiten.
Ja, richtig stark und man hat gemerkt, dass es durchdrungen davon, dass es so war.
Ja, vor allem, weil man bei dem Thema ja wirklich zuerst immer an Tod und Trauer denkt.
Voll.
Wenn Cornelia dann aber erzählt, wie viel Freude sie zusammen mit ihrem Begleitkind erlebt und was ihr das auch zurückgibt, sieht man das nochmal mit ganz anderen Augen.
Und in den Augen der beiden sieht man auch ganz viel Strahlen und das fand ich wirklich sehr berührend und beeindruckend.
Absolut. Okay, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge. Alle Infos findet ihr wie immer in den Shownotes. Folgt uns auf Social Media, schaut auf unserer Webseite ruhreule.de vorbei und lasst uns gerne auch ein Feedback da. Und empfehlt uns auch gerne weiter, damit die Ruhreule bekannter wird. Tschö!